Sneakpot hat sich hier in diesem Geheimdienstbüro versammelt, um den Film Official Secrets, heißt der überhaupt so, zu besprechen.
Ja.
Mit mir hier unser Geheimdienstchef, das ist Christoph Perner.
Guten Tag.
Und unsere Spezialagentin, das ist Robert Krüger.
Hallöchen, ich werde alles ausplaudern. Und der Spellchecker des Sneakpots, Stefan Gisbert.
Der in der letzten Sendung nicht aufgepasst hat und direkt einen Bockmast reingeschossen hat. Der Christoph hatte so einen guten Text geschrieben und ich habe einfach nichts geklaut. Aber nur in dem einen Teil, gell? Nur in dem, was auf dem MP3 gelandet ist.
Genau.
Auf der Webseite
war es der Homepage, war alles gut.
Ja.
Das meinte ich jetzt gar nicht, war eher so eine Anspielung auf den Spellchecker-Scherz in dem Film, aber kommen wir gleich zu.
Ich weiß gar nicht, was ein Spellchecker ist.
Rechtschreibprüfung heißt es auf Deutsch.
Ach, das, ah, okay, verstehe. Großer Scherz, ja.
Ja, möchtest du uns auch erzählen, um was es in dem Film ging, Robert?
Kann ich gerne machen, ja. Official Secrets, ein, ja, würde man sagen, Biopic, weiß ich nicht, also ist nicht
klar.
Ganz. Es erzählt ein nicht das ganze Leben, sondern eben einen Ausschnitt, aber es basiert auf einer wahren Geschichte. Und nach allem, was ich so nachgelesen habe, hält es sich auch ziemlich, ziemlich sehr direkt an die Geschichte von Catherine Gunn. Die ist ja einfache Fußvolk, hätte ich beinahe gesagt, Mitarbeiterin beim GCHQ, also dem britischen Auslandsaufklärungsgeheimdienst, so das NSA-Pendant zum in England.
Ist das nicht der, wo der James Bond arbeitet?
Nee, der ist beim MI6. Das wäre CIA-Äquivalent.
Okay. Ja.
Ach, das sind die, die abhören hier, gell?
Das genau, müsst ihr mir gleich nochmal erklären. Das habe ich den ganzen Film mich schon gefragt. So, ja. Also erstmal
weiter. Genau. Also GCHQ, das sind auch die so mit in den Snowden-Leaks auch viel drin waren, damals, wo man dann erfahren hat, dass die auch ganz groß sind im Abhören von allem Möglichen. Und genau, sie arbeitet da als Übersetzerin und hört halt ja Sachen, ich glaube für Mandarin, also Chinesisch Sprache, hört sie einfach Aufzeichnungen ab und filtert da irgendwie Informationen raus. Im Wesentlichen sitzt sie den ganzen Tag mit Kopfhörern vorm Computer und tippt Kram. Und sie erfährt dann im Rahmen dieser Arbeit davon, dass das Ganze spielt so im Jahre 2003 und im Vorlauf der Invasion im Irak der damaligen, die also George Bush mit George Bush Junior mit Tony Blair zusammen da eben machen wollte, und die wollten ja ursprünglich eine Beschluss des UN-Sicherheitsrats haben, der ihnen diesen Einmarsch legalisiert, und es ging ja dann um diese Weapons of Mass Destruction und die berühmte Rede von Colin Powell vom Sicherheitsrat, und was hier halt rauskommt, ist, dass sie in ihrer Funktion als Geheimdienstmitarbeiterin bekommt sie ein Paper in die Hände oder eine E-Mail, nach der die Amis planen, so etwas unbedeutendere Mitglieder im Sicherheitsrat, nichtständige Mitglieder, irgendwelche kleinen Länder, Guinea und sowas, irgendwie deren Vertreter dort in irgendeiner Form abzuhören, um Erpressungsmaterial zu sammeln und die zu erpressen, damit diese Abstimmung eben das gewünschte Ergebnis bringt, nämlich dass man im Irak einmarschieren darf mit UN-Sicherheitsratsstempelchen auf der Schulter. Und
wenn ich da kurz reingrätschen darf, die kriegen eine Anweisung direkt, ne? Also nicht nur, dass die NSA das machen will, sondern die kriegen die Anweisung, das selbst zu machen, oder? Also dass Großbritannien sich da im Auftrag von Amerika die Finger schmutzig macht, ganz aktiv.
Richtig, naja, die sollen, also ich glaube, für sie bedeutet das jetzt so in dem Abhören mal die Ohren zu spitzen, wir brauchen Kompromat, einen ganzen Koffer voll.
Genau.
Ja. Und das eben, dass diese Abstimmung damit quasi gefälscht werden soll, insofern als dass halt Teile der Abstimmenden, nämlich die unbedeutenderen Staaten, wo keiner so genau hinguckt, dass die eben unter Druck gesetzt werden sollen und man jetzt Material sammeln will, um das möglich zu machen. Und das fällt ihr in die Hände und da kriegt sie dann plötzlich ein Gewissen und beschließt eben, dass sie das nicht stillschweigend hinnimmt, sondern dass sie dieses Material irgendwie der Presse durchstecken will. Das macht sie dann auch über noch eine Mittelsperson und der Film entspinnt sich dann ab dort, eben wie die Presse, die natürlich ja, ein bisschen sich fragen, sind das jetzt die nächsten Hitler-Tagebücher, die uns hier angedreht werden oder ist das Ding echt? Und auch ein bisschen mit sich ringen, ob sie das veröffentlichen sollen oder nicht und wie sie das veröffentlichen sollen und wie sie das prüfen können. Und dann den ganzen Fallout dessen, was dann passiert im Nachgang, bis hin zu einer Gerichtsverhandlung, weil sie eben nicht unerwischt bleibt. Ja, und da ist dann so Anwälte und alles Mögliche und ja, Polizeistationen, alles drin, was man so sich denken kann. Ein Polit-Thriller der klassischen Machart. Mit Keira Knightley als Hauptfigur eben, als diese Whistleblowerin Catherine Gunn. Die es, wie gesagt, wirklich gegeben hat, alles wahre Geschichte und ziemlich nah an dem, was ich in der Wikipedia so gelesen habe.
Ja.
Das müsste doch was für dich sein, Stefan, oder? Das ist doch genau dein Cup of Tea.
Ja, das ist schon die Art von Film, die ich gerne schaue, mit schönen Verdrehungen. Ich fand's, also ich habe es auf Englisch geschaut. Ich bin das britische Englisch nicht mehr so gewohnt, ist mir dabei aufgefallen und hatte...
Issue.
Bitte?
Ich finde immer das Wort Issue so geil.
Issue, ja. Ja, so ein paar Sachen betonen sie ja dann. Also irgendwie ist dann so ein bisschen der Flow weg. Das heißt, ich habe manchmal ein bisschen gekämpft.
Hast du Untertitel angehabt oder nicht?
Ja, dann liest du halt wieder mit und so. Das geht alles schon, klar. Ja, es tauchen ja genügend Personen auf, dass ich auch ein bisschen verwirrt war, was ich aber bei der Art von Film gewohnt bin und ja auch irgendwie ein bisschen dazugehört und manchmal auch absichtlich gemacht wird. Von daher...
Wer hat dich verwirrt? Das waren doch nicht so viele, oder?
Ja, dass dieser eine Typ dann plötzlich in Amerika war, das war doch der andere und so, also.
Ach so, okay. Es gibt sowas wie Flugzeuge, es war vor Corona, da konnten die das noch machen.
Weit.
Ja.
Ja, nee, wer mich ein bisschen rausgebracht hat, war Keira Knightley, die fand ich irgendwie, also,
ja.
Mich irritieren ihre Zähne immer total. Also diesmal besonders, ich weiß nicht, ob mir das vorher nicht so richtig aufgefallen ist, aber...
Was irritiert dich denn?
Ihre Zähne.
Total. Ihre Zähne, ja, das stimmt, die sind sehr prägnant.
Die sind sehr prägnant und sehr schief und also das ist irgendwie...
Charakter.
Das ist jetzt keine Vanessa Paradis, also...
Na, die ist schon hübsch, also...
Ja, die ist schon hübsch.
Ich finde, die sieht schon gut aus, aber ist natürlich Geschmackssache, klar.
Aber ja, irgendwie, das hat mich so immer so... Nee, jetzt, ach ja. Aber sonst... habe ich mich gut unterhalten gefühlt, ohne dass ich jetzt sage, boah, das ist mein absoluter Lieblingsfilm und boah, total cool. Ja.
Ich fand bei ihr so ein bisschen die, ja, will man jetzt sagen, Charakterentwicklung, wie gesagt, das basiert auf der wahren Geschichte, aber ich fand es so ein bisschen unglaubwürdig, wie sie so hin und her oszilliert zwischen eigentlich nicht aus dem Holz geschnitzt, um so ein Ding durchzuziehen. Also als diese Verhöre da bei ihr in der Firma losgingen, wo die dann halt anfangen zu suchen, wer das geleakt haben könnte, da merkt man ja, dass sie dafür nicht gemacht ist. Sie ist, also dieses erste Verhör, da kommt sie noch so halbwegs durch, aber es ist schon eine Zitterpartie und man merkt, sobald der Druck erhöht wird, die knickt dir irgendwann weg. Und dann später, wenn es dann in diese Gespräche mit den Anwälten geht, ist sie dann plötzlich die Ultra-Taffe und dann so, ja, hier, let's get them to show us the papers und so, denkst du so, ja, genau, das machst du jetzt. Ich meine, faktisch hat sie es offensichtlich getan, ja, insofern muss diese Figur irgendwie so sein, aber vielleicht ist sie vorher nicht so fragil gewesen oder kann die sich innerhalb von so kurzer Zeit so krass wandeln. Das hat der Film mir nicht glaubwürdig vermittelt, aber insgesamt mochte ich den trotzdem schon auch sehr. Der war spannend und gut gemacht.
Also ich glaube, dass die, grundsätzlich ist die ja eine Geheimdienstmitarbeiterin, eine ziemlich interne und ist also prinzipiell schon eher tough und dass sie dann so fragil wirkt zum Teil, würde ich jetzt auch diesem Umstand, und der ist ja auch bewusst von den Untersuchenden so herbeigeführt, also die wird ja echt massiv unter Druck gesetzt, also auch gerade was ihren Mann angeht und so.
Nee, das meinte ich nicht, ich meinte eher schon vorher noch.
Ganz am Anfang, meinst du?
Mit dem Mann, das passiert ja erst, als sie erwischt wurde.
Nee, in dem Büro meinst du?
Ja, genau, ich meine in dem Büro noch. Da ist ja noch, da ist sie ja noch im Grunde genauso unschuldig wie alle anderen in dem Raum, so zumindest offiziell.
Du meinst, wie das Papier kopiert und sowas?
Das und dann danach. Also, wo es dann raus ist und in der Presse steht und die anfangen zu suchen nach ihr. Oder nach dem Leaker, nach der oder der, dem oder der Leakerin. Da dann, die im Grunde ist sie ja sofort ein zitterndes Wrack an der Stelle.
Also ich fand das ehrlich gesagt,
ich weiß nicht, ob du als Geheimdienstmitarbeiter in dieser Position zwingend ein gehärtetes Ding sein musst.
Ja,
weil ich meine, was macht sie denn? Sie sitzt vorm Computer, sie hört chinesische Texte und tippt, sie ist im Grunde, ja, die ganze Abteilung sind Leute, die ja Kopfhörer aufhaben, Zeug hören und eintippen. So.
Ja, ist halt NSA, ist halt nicht CIA. Ja, womit wir dem Stefan erklären könnten, was die Unterschiede sind.
Ja, genau. Ja.
Das ist beides, wie sagt man? Also das
beides Signal Auslandsgeheimdienste?
Also die beides Auslandsgeheimdienste, aber die einen sind halt mehr fürs Beschaffen von Daten zuständig und die anderen machen Operationen in der Welt. Ah. Weiß nicht, warum die Amis das so trennen, also ja, oder die Engländer auch. Oder?
Die Briten ja auch.
Ja. Ja, wir ja nicht so sehr. Bei uns ist der BND ja irgendwie beides.
Der BND?
Ja.
Was ist der MAD? Das ist das gleiche nochmal militärisch, oder was?
Das ist das in militärisch für Military Secrets, ja. Das
wie heißt denn das bei den Amerikanern? Oder ist das Teil des CIA? Also da kenne ich dann die Unterschiede dann doch auch nicht so genau.
Ja, schwer zu sagen.
Vielleicht halten sie es auch ein bisschen geheim, ist ja Geheimdienst.
Ja, ich meine, Geheimdienste haben wir auch genug, gell?
Na, aber so Operationen und sowas, macht der BND irgendwelche Auslandsoperationen mit so James-Bond-Agenten?
Offiziell nee, nicht.
Ja, macht er doch, klar. Also,
echt, ist da der BND zuständig?
Ich denke schon.
Das wüsste ich jetzt nicht. Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Keine Ahnung. Ich kann jetzt gerade kein gutes Beispiel nennen, aber ich weiß, dass in der Vergangenheit, ich müsste jetzt nach was recherchieren, aber ich weiß, dass ich schon Sachen gelesen habe, wo der BND irgendwie mit Agenten, die irgendwo in Afghanistan rumhüpfen und so.
Ja, stimmt.
Es gab tatsächlich auch mal einen Fall, irgendwie wo Mitarbeiter der GIZ als Legende benutzt wurden. Also Legende ist ja so dieses Legendierung, wenn der Geheimdienst GIZ?
GIZ.
Achso.
Oder Bob arbeitet.
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Entschuldigung. Ich war jetzt gerade irgendwie wieder so.
Der GIZ
jetzt
nicht.
Schon wieder.
Die GIZ. Die GIZ ist an allem schuld.
Genau, ja, das sowieso. Aber die heißt ja jetzt nicht mehr so.
Damals, die GIZ in der Mitte unterwegs war.
Nee, man nennt es Legendierung oder Legende, wenn quasi so ein
Sündenbock.
Nee, ein Cover, Geschichte erfunden wird. Also du, was weiß ich, du baust dir irgendwo eine komische GmbH aus, stampfst du dir aus dem Boden und behauptest, dass da sind irgendwie, die machen Teppiche und in Wirklichkeit sind das deine Spione. Nur die brauchen halt irgendwie was, wo sie arbeiten müssen und wo sie jeden Morgen hinfahren und eine äußere Behauptung und ein paar Papiere und so weiter, also damit das alles.
Eine Tarnfirma im Endeffekt.
Eine Tarnfirma,
so eine Tarnidentität.
Genau, und das nennt man Legende, diese Geschichte, die da außenrum gebaut wird. Und
für sowas da gab es wohl gebraucht.
Gab es mal eine Geschichte, dass irgendwie GIZ-Mitarbeiter eigentlich dann, also vorgebliche GIZ-Mitarbeiter dann eigentlich BND-Agenten waren. Da war glaube ich in Afghanistan oder so oder in Pakistan irgendwo, weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Und da habe ich irgendwie mal einen FAZ-Artikel gelesen, dass das, da hat man sich von Seiten der GIZ dann auch gesagt, so hier, wir versuchen da Vertrauen zu gewinnen in fragilen Staaten. Und ihr macht so eine Scheiße, das könnt ihr bitte mal lassen, ja? Also nicht mit den Worten,
das heißt,
aber so ungefähr.
Es könnte sein, dass du in Wirklichkeit ein James Bond-artiger Geheimagent bist und wir nur denken, du würdest bei der GIZ arbeiten. Könnte sein, oder?
Ja, er macht so wenig Auslandseinsätze, also eher so ein Hacker-Typ.
I can neither confirm nor deny.
Fantastisch. Was so viel heißt, du bestätigst es. Haben wir gelernt in dem Film, oder?
In dem Film haben wir gelernt, dass. Das war eine schöne Szene, oder?
Das war super eingefädelt. Auch drei Runden und dann.
Ja, es waren gute Szenen in dem Film. Also ich muss auch sagen, hat mir Spaß gemacht.
Viele schlaue Dialoge, muss ich sagen. Also so, die halt ein bisschen überkonstruiert sind, ja, klar, aber dann auch so fluffig funktioniert haben.
Genau, aber trotzdem irgendwie unaufgeregt und ja, es fühlte sich wirklich ein bisschen nach Leben an. Ja, wie der Bob ja gesagt hat, war offensichtlich recht nah an der Realität. Und das fand ich, hat man schon auch ein bisschen gemerkt. Es war halt nicht Michael Bayischer amerikanischer Knallbumm-Action draus gemacht. Hätte man ja auch machen können, ne? Man hätte ja auch noch ein paar Verfolgungsjagden machen können.
Gab's ja gar nicht. Fand ich sehr angenehm.
Genau, es war wirklich sehr britisch und zurückhaltend, aber doch spannend und ja, es ist ja einfach viel passiert. Also.
Ja.
Ich fand's ja cool. Genau, also so richtig schön, so ruhig, wie du schon sagst, kein Knallboom, da fällt kein einziger Schuss, da gibt's keinen Tropfen Blut, das ist, da wird vielleicht mal ein bisschen rumgebrüllt, das ist dann auch schon alles.
Genau, das ist das Aufregendste.
Genau, und dann auch als dieser, wie so eine Art Menschenrechtsanwalt oder so eine Anwaltskanzlei, die sich die sich so für so große politische Fälle dann solchen Sachen annimmt und eben dann auch sie unterstützt. Der Chefanwalt von denen, gespielt von Ralph Fiennes, da kommt dann nochmal so richtige Schauspielerklasse auch nochmal dazu in dem ganzen Ding. Auch toll. Also fand ich auch eine coole Rolle. Auch die letzte Szene. Ich will es nicht spoilern, aber vor dem Abspann.
Ja, super.
Ja. Das war wirklich sehr schön.
Ja, waren überhaupt tolle Schauspieler dabei, gell? Also auch der Prinz Philip aus The Crown und ich kenne die immer, ich weiß immer nicht, wie die Schauspieler heißen, der Ozymandias aus Watchmen. Also waren halt so die britischen Vorzeigeschauspieler, die man so erwarten würde, gell? Oder auch nicht erwarten würde. Das fand ich echt gut. Also auch so in so eben Nebenrollen, gell? So. Oder dieser, wie heißt der? Ivies oder so? Scheiße, ich hab's vergessen, wie der heißt. Dieser, den sie dann nach Amerika schicken. Den man aus
Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Rhys Ifans.
Ja, der nicht in Notting Hill mitgespielt oder so?
Diesen cholerischen Journalisten, der quasi mit seinem Chef nicht einverstanden ist, aber offensichtlich so, dass den Unkündbar-Status, weil zu wichtig und zu gut hat, sodass er da pöbelnd und schreiend durch die Redaktion rennen kann und alle beleidigen und eine F-Bomb nach der anderen rausdrücken kann.
Hätte ich auch in Radio Rock Revolution mitgespielt?
Ich fand auch, der sah so aus, also als
die ja, ja.
So, der könnte doch auf diesem Boot da mitgefahren sein.
Ich glaube, der ist auch mitgefahren, echt? Ja, ja.
So, keine Ahnung. Oh ja, tatsächlich, 2009.
So gefühlt hat er in allen britischen Komödien mitgespielt, der letzten 15 Jahre.
Radio Rock Revolution, den können wir auch mal wieder gucken. Da haben wir doch die legendäre Folge 72 zu gemacht.
2009.
Ja,
das ist schon viel. Er spielte eine Rolle namens Gavin, ja. Ja, war er dabei, habt ihr recht.
Gut, habt ihr ein Fazit oder gibt es noch Punkte? Gab es was euch gerade gefallen hat?
Ja, ich weiß.
Autorenleben wurde falsch dargestellt. Ach nee, das ist ein anderer Film.
Ach hier. Also wie gesagt, ich habe die Motivation, ich habe ihre Wandlung nicht so richtig gespürt und ich habe ihre ihre Motivation, wieso sie irgendwie am Anfang überhaupt diesen Job scheinbar mal angenommen hat, aber das wird einmal in so einem Nebensatz davon gewischt, so du brauchtest einen Job, du wusstest gar nicht so richtig, was die da machen und hast dich halt einfach mal beworben. Es gibt so einen Nebensatz, das fand ich so ein bisschen hingeflickschustert, aber ich meine, manchmal sind Lebensläufe gut, so, dann ist es vielleicht so gewesen.
Ja, und sie ist halt auch gut darin, gell? Also, und wie viel Treue Briten, denen du auch vertrauen kannst, dass sie eben dann nicht, also dass die halt loyal sind deinem Land gegenüber, findest du die so gut Mandarin sprechen, ne? Also sie hat halt diesen Hintergrund gehabt, dass sie dort aufgewachsen oder in Taiwan aufgewachsen ist und das deswegen eben konnte und die ist halt prädestiniert für so einen Job, gell? Und dann muss man ihr halt ein Angebot machen, was sie nicht ablehnen kann und das hat man dann wohl.
Ja, naja, dass sie dann halt auch so ein was denn, den kurdischen Mann hatte, der irgendwie so einen ungeklärten Aufenthaltsstatus hat, mit dem der Staat natürlich sofort was gegen sie in der Hand hat. Wie gesagt, ich habe es nachgelesen, es scheint wirklich zu stimmen, aber es kam mir so ein bisschen, in dem Augenblick, wo ich noch nicht wusste, kam es mir so hinkonstruiert vor, dass ich dachte so, naja, klar,
ja, genau.
Noch, dann hat sie den da extra geheiratet, ja, um ihn so vor seiner Abschiebung zu retten, weil sie so eine gute Person ist und sodass hier gar keine Zweifel beim Filmpublikum aufkommen, wer hier good und bad ist. Aber tatsächlich, es schien wirklich so zu sein. Da musste ich dann hinterher, als ich in der Wikipedia gelesen habe, okay, gut, ja, von mir aus. Aber in dem Augenblick kam es mir ein bisschen dick aufgetragen vor. Aber ansonsten, ja, nee, ich geb 8 Punkte. Ich fand den gut.
Ich bin auch bei 8 Punkten. Schließe mich dir da an.
Ah, so viel gebe ich nicht. Ist nicht ganz mein Genre. Ich muss auch zugeben, ich habe ihn in großen Teilen mit leicht erhöhter Geschwindigkeit geschaut, was ihm keinen
Abhalt hat. Bei Filmen machst du, bei Podcasts machst du es nicht, aber bei Filmen.
Ja, genau.
Das finde ich so unwürdig dem Medium gegenüber. So, bin so ein Kinofan, ich kenne es halt, da rollen sich mir die Fußnägel beim Gedanken daran.
Nee, geht aber, also auf 1,25, das ist jetzt nicht so wild. Ich habe mir erst aufgeschrieben, hat ein gutes Pacing, der Film, das ist natürlich jetzt konterkariert, dadurch, dass ich ihn erhöht geschaut habe. Aber insgesamt, ja, das ist halt natürlich schon nicht ganz mein Genre und so, aber doch, war gut für das Genre, aber ich tue mir schwer da, also 6,5, 7, sagen wir 7.
Niemand hatte Peitschen, niemand hatte Ledersachen an.
Genau.
Niemand ist schlammig kein geworden. Matsch. Bisschen geregnet hat es, ist halt England, aber.
das ist genau, einzig. Ja. Keine Schwertkämpfe und nicht.
Keine Pferde. Also,
bisschen enttäuschend, ja.
Lame.
Eine Frage noch an euch, wo wir gerade so bei Geheimdiensten sind, bevor wir in die nächste Thematik abbiegen. Der neue Bond-Trailer ist raus, habt ihr ihn schon gesehen?
Oh ja.
Nee. No Time to Die.
Ich habe ihn gesehen, allerdings ohne Ton.
Warum? Wie ist das denn passiert?
Naja, der ist mir in irgendwas, wahrscheinlich in Facebook oder Instagram oder sowas, ist der mir eben reingespült worden. Und das schaue ich eben normalerweise ohne Ton. Also ich habe das standardmäßig so, dass der Ton, der Medienton eben leise ist, weil ich nicht will, dass man überall, wo man ist und mal ins Handy schaut, dann plötzlich Lärm rauskommt. Deswegen habe ich ihn ohne Ton gesehen, aber hat mich durchaus sehr gecatcht und ich habe mir gedacht so, schade irgendwie, würde ich gerne im Kino sehen, aber irgendwie traue ich mich momentan nicht so ins Kino zu gehen. Ich weiß nicht, ob das begründet oder unbegründet ist, aber
er läuft im November an, ne? Also ist dann sowieso volle Granate, zweite Welle, dritte Welle, was auch immer.
Ja. Es kommt noch irgendein Film läuft jetzt an, den ich unheimlich gerne im Kino sehen würde. Noch so ein großes Action-Knallboom.
Du hast doch einen großen Fernseher, oder? Musst du jetzt nur Soundanlage kaufen bis November und dann passt das doch.
Ja,
Vorsitzender.
Ihr meint, der wird direkt gestreamt, oder was?
Nö, keine Ahnung, aber wahrscheinlich, je nachdem, wie viele Leute dann ins Kino rennen, wird das schnell gehen, denke ich.
Ja.
Das ist so mein Gefühl. Aber ich finde es total gut, dass Rami Malek jetzt dann hier mal richtig auf die ganz große Leinwand, ich meine, er war ja schon mit dem Queen-Film schon weit oben am Start, jetzt James Bond sind ja so die ganz großen Weihen dann, wunderbar, der Mr. Robot kommt groß raus, I'm all for it.
Ich habe echt noch gar nichts davon gesehen oder mitgekriegt, das ist ein bisschen, muss ich jetzt mal demnächst ändern, ich werde den... Wenn jetzt gleich irgendwas Langweiliges in der Sendung passiert, gucke ich den noch schnell. Nein.
Ohne Ton natürlich.
Nee, ich drehe einfach mein Mikro leise, kann ich hier volles Rohr an aufdrehen.
Sehr gut.
Wie sind wir jetzt da irgendwie gelandet? Warum haben wir denn jetzt plötzlich James Bond?
Weil der Bob das reingeworfen hat.
Weil ich das reingeworfen habe, weil das Thema noch, weil das noch mit Geheimdiensten zu tun hat.
Okay.
Und weil Stefan vorhin schon James Bond zu mir gesagt hat, ganz am Anfang, als er den MI6 mit dem GCHQ durcheinander
hat. Es gibt doch auch MI7 oder sowas, oder? Oder MI5?
Nee, MI5 gibt es, glaube ich, noch. Das dürfte Inlandsgeheimdienst sein, glaube ich. Aber da bin ich jetzt auch auf dünnem Eis.
Das ist uns nämlich auch schon mal irgendwo begegnet in einem Film, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welchen.
Ist das nicht, Security Service MI5 ist scheinbar Inlandsgeheimdienst.
Okay.
Und da steht im Innenministerium. Motto: Regnum Defende, verteidige das Königreich.
Ja. Weiß Bescheid. 5, 6, DIS und GCSQ. Okay. Wo wir gerade bei Trinken sind im weitesten Sinne, weil wir haben ja über Bond geredet und dann muss man sofort an Martini denken, kommen wir zur Droge der Wahl. Was trinkt ihr denn?
Im Moment gerade Schmelzwasser.
Das ist ja schön.
Ich hatte nämlich kein Kühlequipment und habe einfach einen sehr großen Eiswürfel genommen, habe ihn ins Glas getan und er ist jetzt immer noch ein großer Eiswürfel. Aber es ist jetzt einfach Schmelzwasser, das ich jetzt erst abtrinken muss. Und darüber hinaus habe ich die besagte Flasche Finsbury, in der noch so ein Schnippelchen drin ist, Finsbury Platinum, mit runtergenommen, damit ich die mal leer trinke. Und ich habe eine neue Flasche, Pimm's. Und zwar Blackberry and Elderflower. Pimm's ist ja ein Gin-Likör. Und den es früher so in verschiedenen Nummern gab, mit verschiedenen Basisspirituosen auch. Und das ist jetzt irgendwas mit, ja, mit Brombeere und Holunderblüte. Mal gucken. Mhm. Ich hatte ihn neulich schon mal versucht und war ein bisschen erschrocken, wie wenig süß der ist.
Okay, ach, und den kombinierst du jetzt gerade?
Im Moment trinke ich noch pur, um zu gucken, ob er wirklich so wenig süß ist. Nee, er ist schon süß. Aber er ist halt, ja, es ist halt, ich glaube, ich hatte ihn in einem Drink schon probiert gleich, weil ich dachte, ja, wird sowas sein wie Creme de Mure. Ist es aber halt nicht.
Ah, okay.
Also so süß ist er halt nicht. Oh, boah, der ist schon brutal parfümiert. Also es ist echt krass. Das ist so richtiges Parfüm. Naja, gut, ich guck mal, wie sich das hier mischt. Du
machst dann so gesüßte Spirituose draus. Also nicht gesüßte, ja, sondern gesprittete Spirituose.
Ja.
Du sprittest quasi dein Pimm's mit Gin auf.
Genau. Was natürlich echt gefährlich ist, was ich hier mache. Ich habe auch überlegt, ob ich das machen soll, weil ich habe dieses Cocktail trinken und gerade gesüßte Spirituose, das ist ja vor einigen Wochen massiv in die Hose gegangen.
Was?
Hier? Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich werde jetzt einen so einen Drink trinken und dann werde ich zum Pure Gin übergehen, weil das weniger gefährlich ist. Was zwar absurd klingt, aber
man merkt, das merkt man so viel schneller. Ja.
Genau.
So, ich habe jetzt schon während unserer ersten Besprechung ein langweiliges 0,0% alkoholfreies Bier einer großen Fernsehmarke, das hier noch rumstand. Ich muss immer alkoholfreies Bier kaufen, weil Leute in meiner Familie alkoholfreies Bier nur trinken. Und dann kommen sie dann und dann trinken sie nur eins und ich habe aber sechs gekauft und dann steht der Kram hier rum. Dann muss man das so leer trinken. Deshalb habe ich hier noch einen Kristall. Einen Kristallschwenker, ist wahrscheinlich sogar so ein Bleiglas-Ding. Ganz uralt von meiner Oma. Und da fülle ich jetzt Cognac rein.
Oh, welchen? Cool. Diesen, der neu durch die Sporben getrieben wurde.
Ja, den, wo ich dann sofort vom Herrn Steffens angepöbelt wurde, der sei nur zum Mixen gut und der hätte nicht gesagt, ich soll ihn pur trinken. Mache ich aber trotzdem.
Was ist das für eine?
Naut, VSOP. Ich finde nach wie vor, wenn die Flasche aufmachst, du schraubst die Flasche auf und aus 30, 40 Zentimeter Entfernung, eine Sekunde nachdem der Deckel runter ist, riecht der Raum eher nach Rum als nach Cognac. Es ist faszinierend, wie dieses Zeug riecht. Es ist wirklich beeindruckend. So, ich habe diesen, ein geschliffen, ich muss ein Foto davon posten, dieses Glas ist wirklich schön.
Okay. Ich öffne mir auch eine Flasche Bier. Und zwar ein Organic Apricot, das ich in der vergangenen Woche geschenkt gekriegt habe. Ich habe nämlich Besuch gehabt vom Daniel vom Spätfilm. Wir saßen bei mir am Tresen und haben den Film Cocktail besprochen für seine Sendung. Und das Vorgeplänkel sozusagen, der schneidet das seit ein paar Wochen, immer in zwei Teile, den Vorgeplänkelteil und dann eben die Besprechung zum Film, die der Vorgeplänkelteil ist am vergangenen Sonntag erschienen.
Das heißt, habe ich heute gehört.
Hast du gehört?
Und, hat mir außerordentlich Freude gemacht und ich überlege, ob ich mich ihm auch andiene als Gesprächspartner.
Oh, da würde sich schon freuen.
Weil es war wirklich ein angenehmes Geplauder.
Wir haben uns einen Drink nach dem anderen reingehauen.
Ja, man hat es kaum gemerkt.
Und das, aber das war jetzt die erste Hälfte, da kamen nochmal vier in der zweiten Hälfte.
Ich fuhr jetzt so durch den Odenwald und du erzählst da so, und jetzt hier und Santa Marta. Und ich dachte mir so, oh, das ist eine gute Idee, das wäre jetzt cool. Nee. Also wirklich so.
Santa Marta so, im Odenwald.
Ja, genau, so durch eine wunderschöne Gegend fahren und sich so in so, auch noch so geschmacklich in so schöne Gegenden träumen. Das war wirklich nett. Also, ja.
Ja, sehr gut.
Dieser Pimps hingegen hier, bin mir nicht so sicher, ob ich damit warm werde. Der ist sogar für mich ist der zu parfümiert. Also der ist wirklich krass.
Oh, aber du magst es ja sonst echt floral.
Ja, genau. Das ist eine Nummer zu floral. Also mal gucken, ob ich damit warm werde.
Ja, und wenn du den dünner mischst, also mehr Gin.
Genau. Ja. Das werde ich jetzt gleich machen.
Und doch noch irgendeine Süßung, irgendein Limejuice oder Holunderblütensirup oder Likör.
Ja, an sowas habe ich jetzt natürlich nicht hier, aber an sowas werde ich natürlich ein bisschen drehen. Wie heißt dein Bier? Organic Apricot?
Mhm. Von Sam Smith. Handcrafted Fruit Beer. Es hat eine ganz seltsame Süße. Also es schmeckt herb und dann kommt aber hinten so eine krasse Süße durch plötzlich. Sehr aufregend.
Und die Frucht ist die, ist es jetzt nur irgend so ein Aromahopfen, der danach riecht? Oder ist diese Frucht da drin?
Nee, die ist drin. Wasser, Biogerstenmalz, Weizenmalz, Rohrzucker, Aprikosenkonzentrat, Aprikosenextrakt, Hopfen, Hefen, Kohlendioxid, genehmigte Nicht-Bio-Zutat. Das ist trotzdem ein Bio-Bier.
Bio. Nicht ganz nach deutschem Reinheitsgebot, aber.
Also ganz knapp vorbei.
Ich finde sowas grundsätzlich immer gut. Also,
ja, das ist ja auch
dieser Fetischismus, dieser deutsche Fetischismus mit Bier, da gehe ich nicht mit.
Ja, aber wenn du in Belgien unterwegs bist und die da ihre fancy Biere brauen, die sind ja nicht alle toll oder super aufregend oder so, aber da sind halt spannende Sachen dabei, die eben mal ab von dem sind, was du als Bier hier präsentiert kriegen kannst. Das finde ich eigentlich immer ganz schön.
Ja, und es ist halt, also ich finde es halt auch verlogen bei den Deutschen, ja. Weißt du, die machen sich dann halt irgendwie Limo rein oder der Bob hier in Berlin mit Himbeersirup oder Waldmeistersirup.
Cola, halt auch alles Mögliche.
Trinke ich übrigens nicht, aber egal.
ja, ich meine wegen Berlin, ja. Also es ist halt einfach nur brutal mit Früchten versetzt, also Himbeeren in dem Fall. Man kann das halt auch irgendwie mit Bedacht und Fingerspitzengefühl machen und dann hat man es aber eben vorher schon im Bier drin und hat da eben wirklich kontrolliert was reingemacht, bevor man später einfach Himbeersirup reingießt. Also ich finde das durchaus, da ist die deutsche Überheblichkeit ist mit Vorsicht zu genießen, finde ich. Ich trinke ja auch gern Bananenweizen.
Ja, du, also ich meine, was heißt.
Gar nicht. Also Banane finde ich ja schon scheußlich. Weizen.
Oder Pfirsichweizen, finde ich auch super.
Ich auch, ja. Also und Cola-Weizen, das sieht aus wie Abwaschwasser, was dringend rausgelassen werden muss.
Ja, also, Cola. Oh. Ne, Cola und Bier funktioniert halt nicht, weil da ja irgendwas ausflockt. Gell? Das ist ja fies.
Ja, das machen Leute ja trotzdem.
Ja, das verstehe ich aber nicht. Aber Bananenweizen, das trinke ich. Ich gebe zu, das hat eine perverse Note, also keine Frage.
Nun denn.
Wie sind wir da jetzt gelandet? Ach ja, wir sprachen über Bier und die Droge der Wahl.
Genau, ich habe das Glas mittlerweile gepostet, wenn ihr gucken wollt, Instagram-Story.
Ich könnte ja auch mal meine Flasche gleich posten und dann kann ich mein neues Studio noch, das mal gucken, vielleicht konstruiere ich jetzt. Bis dahin spricht der Bob aber über den Film Marco Polo.
Nee, Quatsch.
Jason Bourne. Ich habe irgendwie falsch. Ich habe
Zeile verrutscht.
Diese Woche keine Kapitelmarken gemacht, sonst kommen die da unten mal von unten hoch.
Schon geht alles drunter und drüber.
Dokument geguckt und ach. Jason Bourne, warte, das ist. Stelle ich die gleiche Frage wie am Wochenende in unserem Chat. Das ist nicht dieser erste, sondern das ist der neueste letzte. Oder?
Ja, genau. Also angefangen hat es, glaube ich, mit Born, wie hieß denn der erste? Oh Gott, Ultimatum? Nee. Das war schon der.
Verschwörung?
Verschwörung.
Born-Identität. Dann kam
Born-Identität, richtig.
Ja, dann kam Verschwörung, genau. Dann kam Ultimatum, dann kam das Vermächtnis ohne Born. Und dann kam jetzt Born 2016.
Genau, Vermächtnis ist das, was Legacy, genau, ja, richtig. Genau, ich hatte, glaube ich, in der Folge 561, habe ich gerade mal eben schnell rausgesucht, habe ich Born Legacy besprochen und damals gesagt, dass ich mich irgendwie da so noch am Vorarbeiten bin. Ich hatte irgendwie mal immer so mit 80, 90 Folgen Abstand mich so durch diese Born-Reihe durchgefressen, weil ich da irgendwann mal so nach dem zweiten, dritten oder so ausgestiegen bin. Oder ich glaube nach dem zweiten, wenn als Franka Potente nicht mehr dabei war. Und dann irgendwann hatte ich dann gedacht, so jetzt, ja, Jeremy Renner, und dann siehst du da immer wieder in diesem Trailer diese Szene, wo er da von einem Haus zum anderen durch das Fenster springt, war ja schon krasse Action. Und dann wollte ich aber in der Reihenfolge bleiben, also angefangen hat diese Idee so ein bisschen, als der Jason Bourne hier 2016 rauskam, dass ich dachte, den würde ich gern sehen, aber jetzt gucke ich die anderen, die dazwischen noch fehlen, dann auch noch. Jetzt bin ich da angekommen, 4 Jahre später, ist schnell geschafft. Vor allem, weil Paul Greengrass, der Originalregisseur, der den ersten auch gemacht hat, mit Damon zusammen, jetzt sozusagen am Ende dieser Reihe wieder zurückgekehrt ist und ja, das wieder in die Hand nimmt. Und ja, Geschichte ist wieder mal schnell erzählt. Jason Bourne ist ja irgendwie untergetaucht in den letzten Filmen gewesen und der in dem Legacy ja auch gar nicht mehr drin gewesen, außer auf irgendwie einem Foto oder so. Also Matt Damon war nicht mehr dabei. Jetzt ist er wieder dabei und er ist irgendwie untergetaucht, lebt irgendwo in Griechenland und hält sich mit heißt das auf Deutsch, so Bare-Knuckle-Fights, sagen sie im Englischen?
Faustkampf.
Ja, so richtig roh, so Mann gegen Mann, und du hast auch keine Handschuhe an oder so, sondern maximal so wickelst dir so eine Mullbinde um die Fäuste und schlägst dir dann wirklich so richtig hart das Gesicht kaputt. Und er ist halt dieser ultra krasse CIA-Typ, der halt im Grunde hingeht und einschlagt, und ist der dieser Berg, Fleischberg von einem Mann, der ihm da gegenübersteht, halt total kaputt. Und damit hält er sich irgendwie über Wasser. Und parallel dazu gibt es diverse Entwicklungen, und jemand, die Bekannte von ihm, hat durch Hacking der CIA ist hier an Informationen gekommen, dieses Treadstone-Programm, wo er ja daraus hervorgegangen ist und wo er immer noch so ein bisschen nicht weiß, wie seine Vergangenheit eigentlich ist, wer er eigentlich ist, wo er eigentlich herkommt. Und diese Information will sie ihm zustecken, also kommt er dann wieder aus der Versenkung hervor, und dann fängt diese ganze Hetzjagd, die die CIA ja nun immer noch auf ihn hat, wieder von vorne an. Und ja, dann haben wir da noch den großen CIA-Chef gespielt von Tommy Lee Jones und eine neue, aufstrebende, ich glaube, ist das NSA? Nee, ich glaube, die ist auch CIA. Aber trotzdem irgendwie so eine Hacking-Unit von der CIA. Alicia Vikander spielt die. Und die möchte vielleicht mal den großen CIA-Menschen beerben oder zumindest einen großen Karriereschritt machen, und spielt sich da in den Vordergrund, jetzt Jason Bourne zur Strecke zu bringen. Und dann passiert, was halt immer so passiert in diesen Bourne-Filmen. Viel Verfolgungsjagd, viel Geschieße, viel hin und wieder mal ein Faustkampf.
Wie ist das mit Wackelkamera?
Nee, das ist tatsächlich toll. Wenig Wackelkamera. Überhaupt ist er wieder weniger extrem. Also er hat so ein paar Momente drin. Also wenn du jetzt so an diese Jeremy Renner-Filme zurückdenkst oder die letzten, wo man immer das Gefühl hatte, die Regisseure und Kameraleute haben sich vorgenommen, dass sie immer alles noch extremer machen müssen, dann dreht dieser Film es hier auf eine angenehme Art wieder ein bisschen zurück und ist wieder ein bisschen roher, ein bisschen das Ganze, ja, dann ist der Faustkampf halt roher, und dafür kann die Kamera ein bisschen ruhiger bleiben und muss nicht versuchen, die Action durch die Kamerabewegung zu transportieren, sondern die Action spricht für sich und die Kamera kann das ein bisschen ruhiger einfangen. Ich will nicht sagen, dass da keine Wackelkamera drin ist. Natürlich, da sind Autoverfolgungsjagden und aller Kram drin und da fliegt doch mal was in die Luft und so. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich die Orientierung verliere oder dass ich besonders genervt werde von Wackelkamera.
Okay, das war ja bei den ersten zweien so unfassbar unerträglich.
Ja, man hatte hier das Gefühl, dass, vielleicht bin ich da auch abgestumpft über die Jahre, das mag ich jetzt gar nicht mal so, also ich könnte ihn jetzt nicht mit den ersten beiden
mehr gewöhnt ist.
Aber es gibt schon so Filme, wo es mich auch heutzutage immer noch stört, und das war keiner davon. Ja, es gibt natürlich trotzdem wieder so eine Szene, wie gesagt, Jeremy Renner ist da von dem einen Dach aufs andere gesprungen und dann durch so ein, also von dem einen Dach über ein anderes Haus und da durchs Fenster und die Kamera sprang hinterher. Und hier ist jetzt so eine Szene drin, wo er vom Dach fliegt und in der Luft ein Seil greift und versucht, sich da in das Seil reinzuwickeln, damit es ihn noch abfängt, während er runterfällt. Die Kamera stürzt auch so mit runter. Da merkt man schon so dieses, okay, sowas brauchen wir auch wieder, dann basteln wir uns jetzt mal irgendeine Szene, die genau so ist. Die ist nicht annähernd so effektiv und zum Glück auch relativ kurz. Es ist, man, aber ich hatte so richtig das Gefühl bei der Szene so, ah klar, ich weiß, was ihr machen wolltet, aber hat nicht funktioniert. Und ja, ansonsten, der Film ist relativ, ich will fast sagen, lahm irgendwie. Also es ist alles drin, was diese Bourne-Versatzstücke sind, aber und es ist auch spannend ein Stück weit. Aber es ist am Ende auch so ein bisschen egal. Es ist so more of the same. Es ist jetzt wieder Matt Damon, das ist irgendwie nett, obwohl ich Jeremy Renner durchaus mag. Es ist wieder ein bisschen geerdeter, ein bisschen weniger over the top, mehr so das, klar, er kann Sachen und ist viel zu gut in Kämpfen und Schießen und alles. Das kann eigentlich alles nicht sein, aber trotzdem, man guckt es gerne an, wenn man gerne Actionfilme guckt. Und es ist jetzt nicht Six Underground oder ja, keine Ahnung, diesen anderen Quatsch, den wir so in den letzten Wochen gesehen haben. Mhm. Sondern mehr so klassische 90er oder frühe 2000er Action, so von der Sache her. Und von daher mochte ich den irgendwie, aber ich werde den wahrscheinlich relativ schnell vergessen haben. Und ich sehe Tommy Lee Jones halt total gerne, Matt Damon auch. Insofern, Alicia Vikander auch toll gespielt. Ja, aber von der Story her so, also es ist ziemlich straightforward, das CIA-Actionfilm. Also genau das, was du da so denkst, dass du kriegst, kriegst du da auch. Ohne dass jetzt irgendwie besondere Bells und Whistles da dran geschraubt worden wären.
Boah, das langweilt mich so dermaßen. Das hat man einfach so oft gesehen.
Ja, ich habe da immer noch Spaß dran. Ich gucke sowas immer mal wieder ganz gern.
Das Gemeine daran ist ja, dass
eigenartig,
das... Ja. Entschuldigung. Das Gemeine ist, dass es das so schnell geschnitten ist, dass man es nicht beschleunigt schauen kann.
Oh ja, also Verfolgungsjagden beschleunigt schauen, das ist echt garstig.
Ja, dann hast du wieder, dann hast du, machst du aus allem hier Michael Bay, ob es war oder nicht.
Ja, genau.
Was ich noch sagen wollte, toll wieder mal als Bösewicht hier Vincent Cassel oder Vincent, wie spricht man?
Vincent Cassel.
Okay, der hat ja dieses markante Gesicht, diese markante Augenpartie und du siehst auch, wie dieser Kameramann in diese Augen verliebt ist. In jeder zweiten Szene wird es irgendwie so inszeniert, dass er irgendwie im Dunkeln ist und nur seine Augen angeleuchtet werden oder dass er in den Spiegel guckt oder in so einen Autorückspiegel, so einen Innenspiegel und man dann so filmt, dass man nur so diesen Schlitz von den Augen sieht. Also man, wenn man ihn sieht dann und oft schon gesehen hat, dann weiß man so, was ist so seine markante Gesichtspartie und wo kann man ihn, wenn man ihn als Bösewicht, als Verschlag einen Gesellen inszenieren will, wie macht man das? Und genau das tut der Kameramann dauernd, wenn er da ist und dadurch wirkt er natürlich auch sehr schön böse. Lustig ist, der Film spielt einmal zwischendurch kurz in Berlin und wir sehen genau auf Google Maps, wie er rauskriegt, wo er hin muss in Berlin, Kollwitzplatz. Und dann dachte ich mir so, ah, Kollwitzplatz, okay, alles klar, das ist in Prenzlauer Berg, das ist so richtig schön durchgentrifizierte Gegend, da ist alles schön, da fahren die Latte Macchiato-Mamas mit ihren Lastenrädern ihre verzogenen Kinder in die Kita und so und alles ist durchhomöopathisiert. Und dann kommt er da an und läuft durch eine Gegend, wurde so im ersten Augenblick alles zersprayt, alles kaputt, alles runtergekommen und dann schwenkt die Kamera so ein bisschen und denkst du, okay, wir sind in Kreuzberg, alles klar, das ist da hinter der Oberbaumbrücke irgendwo Richtung Kotti und dann so, und dann ist er da und dann Kollwitzplatz, so. Nein, falscher Stadtteil. Du bist komplett an der falschen Stelle und die ganze Szenerie ist so, das ist komplett die komplett andereste Ecke von Berlin, die du finden kannst.
Aber das verstehe ich ja nicht. Warum nehmen sie dann den Kollwitzplatz? Warum nehmen sie dann nicht irgendeinen Platz, der da ist, wo es so aussieht? Also,
ja, verstehe ich auch nicht. Die hätten einfach nur in der Szene, wo er in Google Maps die Adresse eingibt, das nehmen können, wo sie auch später drehen. Es war für nichts wichtig. Es war einfach nur dumm, die falsche Information auf dem Bild.
Also sie gehen dann noch nicht mal zum Kollwitzplatz.
Nein. Er ist dann da. Das ist die Adresse, die er gesucht hat. Das ist halt einfach woanders gedreht worden.
Das ist ja bescheuert.
Ich dachte, die Szene würde dann auf dem Platz spielen und vorlaufen sie halt einfach durch so ein Ghetto. Also das irgendwie schick fanden. Okay, ja. Nee, dann. Ja, dann so Käse.
Tja, also, Freunde, Ich werde jetzt aufhören, diesen Drink zu trinken, weil es wirklich scheußlich. es ist wirklich, es ist ja selten so, dass ich eine Spirituose oder ein bedruckte Produkt gar nichts abgewinne. Also ich muss auch gucken, ob ich das noch irgendwie einsetzen kann. Es ist wirklich fürchterlich. Ich kann das nicht trinken. Es ist so
ja, und parfümiert. Irgendwie mit so einem, wie trinken wir denn Pimps sonst? Mit Ginger Ale oder sowas?
Ja, genau.
Hast du sowas da?
Vielleicht, nee, hier unten im Keller natürlich nicht. Sowas werde ich probieren
Gurken
müssen,
und,
ja.
Wie Gurken und Johannisbeeren und Zeug und tausend.
Ja, ganz viel Obstsalat, ja, genau. Und ja. Dann ein bisschen Ginger Ale. Ich werde jetzt einfach hier den Rest von der Finsbury-Flasche aus der Flasche trinken. Das ist...
Achso, du hast das einzige Glas schon versaut.
Ja, genau.
So ein Ärger. Kannst du nicht Fenster aufmachen und den Drink in die Blumen gießen oder so? Oh, das kann ich jetzt hier in meinem neuen Studio, kann ich es auf die Straße schütten. Endlich wieder wie früher. Idee.
Ja, das Problem ist, diese Ginflasche, die hat oben so einen komischen Ausgießer. Da ist vielleicht sogar so eine Kugel drin, das ist total schwierig. Hm. Ich probiere das gerade mal. Ja, nee, kann man aus der Flasche trinken.
Diese Ausgießer sind wunderbar.
Ja, ja.
Schön.
Warum nicht mal Gin aus der Flasche trinken?
Die Sendung, wo Gin aus der Flasche getrunken wird.
Anderes Text.
Also echt schlimm. Ja, gut. Entschuldigung. Hier, Born. War alles gesagt? Oder?
Sollen wir den
gucken? Ja, nee, war alles gesagt. Also für dich, Stefan, vielleicht. Christoph hat ja schon seine Vorurteile zum Protokoll gegeben. Du musst, weiß ich nicht, wenn du gerne mal wieder Matt Damon.
Ja, was heißt denn Vorurteile? Das sind ja keine Vorurteile, sondern das ist ja, du hast ja gesagt, es ist wieder das Gleiche im Endeffekt, ne? Also,
ja,
more of the same.
Ja, nee.
Kein Fall.
Gut, möchtest du
Punkte? Also, wenn ich Punkte geben müsste, dann sind wir irgendwo so bei 6,5, 6, sowas. Also, das ist schon Durchschnittskost in Sachen Action, Film, aber.
Also, bleibst du einstellig.
Ja. Yeah.
Ja, geht auch zweistellig.
Ja, aber nur knapp. So, und jetzt kommt der Marco Polo dran.
Jetzt aber, genau. Marco Polo. Ja.
Bob, um was ging's?
Film oder Serie? Oder?
Nee, ist eine Serie, eine Netflix-Serie mit zwei Staffeln, leider nur bisher.
Marco Polo hier, Seefahren-Macho-Leder oder also Salzwasser ist und nicht, Leder?
Nee, nicht Seefahren. Marco Polo war Seidenstraße und so, also der Landweg.
Mit wem habe ich den denn jetzt verwechselt?
Mit Christopher Columbus.
Ja, oder ja, gibt ja verschiedene so. Wie heißt denn dieser Portugiese? Ach, keine Ahnung.
Ja, genau.
Ich glaube, den meinst du, ja. Also Marco Polo, ein Venezia. Italien gab es ja damals nicht. Das spielt im Ende des 13. Jahrhunderts. Der mit seinem Vater oder seinen Vater begleitend eben auf der Seidenstraße nach China unterwegs war, also ein Händler im Endeffekt, ne? Und dann am Hof des Khans, Kublai Khan, bleiben muss, mehr oder weniger, erst als Gefangener, dann immer mehr als Gast und den das Leben am Hof und die Intrigen und so beschreibt. Also er hat
das
ein hat, Buch das geschrieben auch.
Das hast du doch schon mal erzählt.
Nee.
Ich glaube nicht. So wie du gerade Kublai Khan ausgesprochen hast, bin ich mir sicher, dass ich das schon mal von dir gehört habe. Also kann sein,
wirklich?
Wir reden auch ja manchmal außerhalb, aber
Also ich habe die Serie jetzt relativ schnell, relativ hart gebinged. Deswegen glaube ich nicht, dass ich das vor längerer Zeit schon mal. Also, bisschen zum Kontext. Ist ja vielleicht nicht allen so klar, wie es mir zum Beispiel ist, aber Kublai Khan, ist euch das ein Begriff oder nur so halb?
Nicht wirklich. Ich habe das schon mal gehört, aber ich kann da nichts.
Kublai Khan war einer der Enkel von Genghis Khan, also ein Mongole. Und das war der China dann geeint hat unter mongolischer Herrschaft, also der im Endeffekt China dann endgültig, also was heißt endgültig, aber eben für dieses Jahrhundert endgültig unter mongolischer Herrschaft gebracht hat und die Song-Dynastie, die vorher 300 Jahre geherrscht hatte, eben beendet hat. Und der dann eben zum ersten Kaiser von ganz China wurde, der Yuan-Dynastie, also dieser neuen Dynastie, die eben aus diesen mongolischen Fremdherrschern bestand. Und der massive Expansionspläne auch hatte, also bis hin nach Europa. Also der hatte wohl auch so eine Idee, irgendwann auch den Vatikan zu unterwerfen und so. Also so richtig derbe Expansionspläne. Und die Geschichte hier ist ja auf jeden Fall inspiriert von, das ist eben immer die Frage, von was er inspiriert ist, von den tatsächlichen Begebenheiten oder von der Geschichte, die Marco Polo dann eben aufgeschrieben hat. Gell? Das ist ja schon die Frage, inwieweit das fiktiv war. Aber es ist halt, ja, ich würde sagen, unter diesen historisch ja, so historischen Schlamm- und Leder Serien oder historisch inspirierten Schlamm- und Leder-Serien ist es schon eine, die relativ gut auch Geschichte erzählt. Natürlich auch ein Haufen Soap-Opereske Intrigen, Sex und Gewaltgeschichten. Alles in der richtigen Dosierung, wie ich finde. Aber man lernt schon auch was dabei. Also das muss man schon auch sagen. Also es ist schon, wenn man das so, also so vom ersten Zuschauen war das ziemlich das, was ich so in Erinnerung hatte von ihm. Und ich habe dann ein bisschen quer gelesen. Und das passt ziemlich gut, also auch mit seinen Nachkommen und was das angeht.
Okay.
Das Ganze ist massiv mit hochdotierten, hochkarätigen Schauspielern ausgestattet. Mhm. Bis auf Marco Polo selbst, der also mir unbekannt war, ist irgendein italienischer Schauspieler. Aber die Chinesen und Mongolen, das sind, also zum Beispiel Michelle Yeoh spielt mit, die Bond Girl und Tiger and Dragon und auch leider dieser Discovery-Unsinn. Also hier Georgiou.
Ich denke dann immer, das sei irgendein Fernsehkanal. Aber ja.
Discovery Channel, genau. Benedict Wong, den wir im Marsianer gesehen haben und der aber auch in Avengers mitspielt. Und noch andere Nebendarsteller, also die ja, auch bis in die Nebendarsteller eben gut besetzt ist und auch gut gespielt, auch selbst die man nicht kennt. Also es ist wirklich sehr runde Sache und es ist eben nicht ein Schwergewicht, wie es ja häufig bei solchen Serien ist, die dann so ein extremes Schwergewicht auf massiver, blutiger Gewalt haben oder auf Sex, sondern es ist sehr rund und sehr, für mich, ich finde, es könnte ein bisschen mehr Sex haben, also es ist schon es könnte ein bisschen expliziter sein, aber gut, vielleicht war das 2014, obwohl doch, das gab es 2014 auch. 2014 und 2016 sind die Staffeln entstanden. Also da wäre schon noch mehr möglich, aber gut, ist halt so. Ist genug Sex drin, also so ist es nicht. Ist einfach eine sehr runde Mischung und man lernt was dabei.
Okay.
Und es gibt noch einen Spin-off, einen kleinen Spin-off-Film, 100 Eyes heißt der, der eine Figur so ein bisschen den Hintergrund von der beleuchtet. Ja, genau, sehr schöne Martial Arts auch, wirklich toll choreografierte Martial Arts.
Macht okay.
Wirklich Spaß.
Ich habe gerade mal eben geguckt, weil ich echt sicher bin, dass du mir davon schon erzählt hast. Aber was ich festgestellt habe, was viel lustiger ist, im Februar 2015 habe ich dem Robert davon erzählt.
Nee.
Und es ihm empfohlen.
Das gibt's ja nicht. Ist das lustig.
Folge 375 sprechen wir über sprechen wir über 300 Worte Deutsch und im anderen Text steht halt, anschließend erzählt Stefan, wie ihm das Ende von House of Cards gefallen hat und warum man Marco Polo schauen sollte. Da habe ich wohl.
Das ist ja verrückt. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass dir das gefallen hat, weil es ja nicht dein Genre ist. Aber ja, es ist halt sehr rund gemacht. Also ich finde auch, das ist ja cool.
Ja, also zumindest habe ich mal große Teile davon geschaut.
Ja.
Kann mich natürlich da jetzt nicht mehr dran erinnern, aber ey, ich bin mir so sicher gewesen. Ja, der Chris, das hat er schon mal erzählt, hat er mir, auf jeden Fall. Ja, wohl nicht.
Ja, vielleicht hast du es auch. Super. Ja.
Ja.
Ja, schauen. Auf jeden Fall schauen.
Ich glaube, ich habe da passend dazu die Hardcore History Folgen empfohlen. Das ist so ein Geschichtspodcast, wo der sich dann irgendwie weiß ich nicht, 4x4 Stunden nimmt, um Genghis Khan zu besprechen und so.
Ja, und also diese Zeit und auch gerade Kublai Khan, der Kublai Khan steht halt immer so ein bisschen im Schatten von Genghis Khan. Mhm. Aber das ist halt also eine wirklich schillernde Person, die eben wirklich massiv einflussreich war. Also der war halt der wahrscheinlich mächtigste Mann dieser Zeit, ja, der Welt. Und das ist halt, ja, und da wird ihm die Geschichte nicht gerecht, gell? Weil Kublai Khan kennen, also ich glaube, kennen halt in erster Linie Leute, also jetzt mal abgesehen davon Leute, die das gesehen haben, aber am Ende nur Leute, die Sinologie studiert haben, gell? Oder die sich damit irgendwie befasst haben.
Ja.
Weil es dann eben doch nur, ja, es ist halt der Begründer der Yuan-Dynastie, so what. Aber er ist halt doch ein bisschen mehr. Gibt ja immer wieder so Gestalten in der Geschichte, die unheimlich einflussreich waren und wichtig waren und die dann ja am Ende doch irgendwie hinter irgendeinem zurückstanden, der zu der Zeit oder kurz vorher oder vielleicht aus der eigenen Familie in dem Fall sogar, eben ein bisschen schillernder noch war und an den sich alle erinnern. Ja,
ja, krass.
Also über den sollte man mehr wissen.
Also Marco Polo 2.
Zwei Staffeln
kann ich auch empfehlen. Also die erste ist auf jeden Fall.
So, jetzt müssen wir noch
rauskriegen. Ich glaube, es ist leider keine dritte geplant, aber naja.
Jetzt müssen wir noch rauskriegen, mit welchem Entdecker du ihn verwechselt hast am Anfang. War es A, Ferdinand Magellan, B, Vasco da Gama oder C, Amerigo Vespucci? Stefan.
Magellan kann es sein. Hm?
Ja, oder ich Vasco da Gama.
Ja, glaube ich auch.
Okay.
Ich glaube, an den hatte ich gedacht. Vasco da Gama.
Wir werden es nicht ergründen, aber ist klar.
Ich habe mich jedenfalls selbst verwirrt, wie ja schon die halbe Sendung mit falscher Anmoderation und allem möglichen. Ich versuche es jetzt einfach nochmal in ein nächstes Thema überzuleiten. Der Christoph und ich zumindest zur Hälfte hat sich das Making-of von The Witcher angeschaut.
Mhm.
Besprechen wir jetzt schon Making-ofs?
Das ist nur ja, eine halbe Stunde. Es ist wirklich schön.
Ja, macht richtig Spaß. Ich überlege mir jetzt den Witcher nochmal zu schauen.
Mich hat es ja dann auch so ein bisschen angefixt. Also es sieht halt einfach total geil aus. Auch die Monster, die sie da schaffen und so, sieht wirklich gut aus. Gefällt mir doch.
Ich glaube, es war so ein bisschen der Teaser für eine zweite Staffel, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das ist doch, dieses Making-of ist doch von jetzt, oder? Oder bin ich dann nur jetzt erst drüber gestolpert?
Keine Ahnung, ich hab einfach danach gegoogelt, bis ich gefunden habe. Und dann,
so. Ja. Also ich hatte so das Gefühl, das haben sie jetzt draufgeworfen, weil sie jetzt eine zweite Staffel anteasen wollen. Aber vielleicht tue ich ihnen da auch Unrecht. Ah, ich freue mich auf die zweite Staffel. Und ich glaube, ich schaue die erste tatsächlich nochmal. Das mit diesen Zeitsprüngen war tatsächlich herausfordernd. Und ich glaube, das wird besser, wenn man es zum zweiten Mal schaut. Oder wenn man wenigstens weiß, auf was man da gefasst sein muss.
Ja, wenn du weißt, wo es hingehen soll, das hilft natürlich. Jeden Fall.
Ja, wenn du überhaupt weißt, und das weißt du ja jetzt auch, weil du das Make-off gesehen hast, dass darin in dem Witcher 3 Zeitlinien parallel erzählt werden.
Ja.
Und dass, wenn du ein bisschen drauf achtest, das auch sehen kannst, weil er eben irgendwie sich auch verändert im Aussehen, so mit Narben und so ein Kram.
Vielleicht gucke ich da
also, ja, Witcher doch, lohnt.
Lohnt, sehr gut. Das war aber jetzt sehr kurz. Jetzt muss ich mich ja schon wieder konzentrieren, dass ich den nächsten Teil auch noch anmoderiere. Ich muss jedenfalls kurz mal über Cocktail sprechen. Die Langbesprechung wird, ich vermute, am kommenden Wochenende erscheinen beim Kollegen Daniel vom Spätfilm. Ja, das ist so ein Film aus den 80ern, der nach 80er aussieht, der 80er-Jahre-Themen verhandelt, der ein 80er-Jahre-Menschenbild zeigt, was man echt nur schwer gucken kann.
Was heißt denn Themen? Also was ist denn außer Cocktail? Ich habe den auch gesehen, aber das ist sehr lang her. Da war irgendwas mit Alkoholismus und sowas, kann ich mich erinnern. Aber was ist denn noch ein Thema?
Hier, Wetten, du schaffst nicht, hier die Reiche abzuschleppen. Wetten, bis zum Ende der Woche hat den anderen und dann datet der die. Und es ist halt so, irgendwie die erste halbe Stunde Cocktail-Action, so mit Flaschen werfen und auch ein paar coole Bar-Szenen, wo eben gezeigt wird, wie viel Spaß der hinterm Tresen hat und aber auch, wie kaputt er hinterher ist. Also das ist ja so dieses Wechsel, was man da hat, dass man eben zum einen, haben wir ja alle auch schon erlebt, ist total geil, wenn du hinterm Tresen stehst und da Feuer hast, Leute vor dir, Spaß, lustig, und wenn du dann am Schluss bist, dir tun die Beine weh, ist das alles, erinnert euch an Pellworm um 4 Uhr morgens irgendwie. Also da, ja. Aber irgendwie nach einer halben Stunde wird es dann halt so eine 80er Jahre Love Story, Buddy Movie Mischung. Oh Gott. Das halt nicht richtig funktioniert und eben gerade dieses um Gefühle von anderen Menschen wetten und austricksen und irgendwie, nee, passt nicht mehr. Also war zu der Zeit sicherlich irgendwie lustig und angebracht, aber kannst du jetzt nicht mehr gucken, gut. Aber diese erste halbe Stunde, das ist echt unterhaltsam. Also auch wenn wir alle ja nicht viel mit Flaschenwerfen und so am Hut haben, ist schon irgendwie lustig. Also was für eine Action die da machen und den Spaß, den die hinterm Tresen haben oder so. Ich weiß, vor einem Jahr muss es gewesen sein, wo wir da bei euch auf dem Straßenfest standen und irgendwie Faxen gemacht haben.
Ja, stimmt, und, sehr genau, von einem Jahr.
Ja, also sowas wird dann halt da auch gezeigt und das ist eben, dafür lohnt sich's, aber dafür muss man halt echt nicht den ganzen Film gucken, meiner Ansicht
nach. Jetzt sag mal, der Tom Cruise, hat der selber geflärt da drin oder hat der da irgendwie gedoubelt?
Nee, die haben beide selber geflärt, also auch ich weiß gar nicht, wie der andere Kerl heißt, alles on detail im Spätfilm, da wird das ja sehr genau aufgearbeitet. Also kann ich jetzt schon mal spoilern. Und die haben sich trainieren lassen, nein, die haben geübt mit einem ehemaligen oder zu der Zeit noch aktuellen TGI Fridays, also diese amerikanische Cocktailkette, Thank God It's Friday, die halt davon lebt, dass sie auch ganz viele Flair-Nummern haben und dass sie so einen Working Flair haben und da auch immer wieder so Cocktail-Shows machen, wo die Leute auf den Tresen springen. Ein bisschen ist das ja so, also jedenfalls als ich damals den Cocktailkurs gemacht habe, im Sausalitos ist es ja auch so.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja, das ist so das Nächste, was rankommt, ne?
Genau, da ist ja dann auch irgendwann, dann wird geklingelt oder sonst irgendwas, Licht dunkel gemacht und dann machen die Feuerspucken und Flaschen werfen und dies und jenes und so. Wir hatten ja auch mal irgendwann so ein bisschen Working Flair, dass man so ein paar Sachen zumindest konnte, irgendwie hoch eingießen und so ein Kram. Aber ja, ich glaube, da sind wir alle nicht jonglierbegabt und begeistert genug, um das selber zu machen. Ich schaue so auf YouTube so einen Typen, der Vlad the Bartender heißt.
Hast du schon mal empfohlen.
Und der hat eben so einen coolen Working Flair. Das habe ich, glaube ich, da auch erzählt.
Ja, hast du auch erzählt, ja.
Eben gerade so diesen Move, Deckel abmachen und ihn dann zurück in die Hand, wo die Flasche ist, werfen und ihn fangen. Also so Quatsch. Aber und der hat halt, also Cruise und der andere, die haben halt relativ einfache Tricks gemacht, so Flasche hinterm Rücken verschwinden lassen, Eis durch den Raum werfen und so Sachen. Das sind Sachen, da habe ich mir auch überlegt, das könnten wir auch mal machen, wenn wir irgendwo eine Party machen oder so, wo es egal ist, ob der Boden nass wird oder nicht, dass man sich, ja, dass man Eis so
Eis hin und her wirft.
Genau. Zumindest mal so, ich brauche noch einen Eiswürfel und dann schnickt man ihn so rüber und versucht ihn zu fangen. Und, ja, wenn du eine Gartenparty machst,
ist fängt ihn nicht.
Ja. Der Gast hinter dir kriegt in die Fresse, falsche Zähne fallen raus, oh nein. Ja.
Sehr gut.
Nee, also Cocktail.
Ja. Da muss der Gast durch.
Ja, nein. Also ich glaube, der hat für die Cocktailkultur in Anführungsstrichen 80er Jahre mäßig einiges getan. Das glaube ich schon nicht verkehrt, aber für die Cocktail-Renaissance, die jetzt seit Nullerjahre oder sowas wieder los ist, das ist halt der falsche Angriffsweg. Und die mixen auch die ganze Zeit nur einen Drink, was halt voll lustig ist. Weißer Rum, brauner Rum, Saft und irgendwas aus der Spritzdose, irgendeine Säure oder so. Also irgendeinen Planters Punch, weiß ich nicht. Ja. Aber sie zählen viele Drinks auf, was lustig ist. Gut, haben wir weitere Themen, Gentlemen?
Ja, irgendwie nicht so richtig, ne? Potlove Publisher 3 ist erschienen, aber ich weiß noch nichts darüber. Muss ich mal demnächst den Sneakpot updaten. Das ist das Plugin, mit dem wir unsere Podcasts ausliefern.
Aha, okay. Ja, siehst du mal.
Der diesen schönen Player zur Verfügung stellt auf unserer Website, wo man die Transkripte mitlesen kann, während sie gesprochen werden, die fantastisch schlechten Transkripte von dieser automatischen Transkribierungsplattform.
Die sind schon nicht so gut.
Ja, aber sie machen manchmal eben möglich, dass Google mal irgendwas findet oder wenn man was sucht, worüber wir gesprochen haben, wo wir vergessen haben, die Tags zu setzen, dann.
Ja, das stimmt.
Mit ein bisschen Glück, wenn man das Wort 5-mal gesagt hat, hat er es einmal richtig transkribiert und dann hat Google eine Chance, den richtigen Artikel zu suchen.
Ich bin ja gespannt, was der aus Jason Bourne macht. Oder Witcher. Ich will es gar nicht nachgucken.
Tja. Oder aus Organic Apricot Beer. Ja, wir werden es sehen. Nee, ansonsten haben wir noch Themen. Christoph? Jetzt
schmeckt es gerade wie ein bisschen so? Fruchtjoghurt. Naja.
Ich habe nichts groß getrieben, glaube ich.
Irgendwie, wir haben auch in der Vorbesprechung schon festgestellt, dass irgendwie unser Leben im Moment, wir haben einen Keller umgebaut, da bist halt viel beschäftigt, aber es ist halt nichts Aufregendes, was ich erzählen kann. So, ja, ich habe 5 Kellerregale aufgebaut und Kisten ausgeräumt.
Ich habe einen Kackkasten gebaut.
Ein was?
Kackkasten.
Now we're talking.
Für deine Kinder.
Ja, für meine Kinder. Das ist praktisch so eine Vorrichtung, wo die Kinder reinkacken können, damit sie nicht überall ihr Häufchen auf dem Boden machen. Das ist total praktisch.
Ich kenne ein Kind, die hat neulich in die Dusche gemacht. Aber das ist ein anderes Thema.
Echt? Nee, das ist einfach eine Kiste, die oben offen ist, die oben mit einem Gitter nur versehen ist, dass man von oben reinkacken kann. Und in dieser Kiste ist ein Brett und das kannst du dann rausziehen.
Ach, für die
Hühner. Da ist dann praktisch die Kacke drauf. Genau, das ist für die Hühner. Das ist unter der Hühnerstange, weil die Hühner aber eben da neigen.
Die sollen Dieb littern.
Ja, das auch, aber nicht alles. Und die sitzen ja auf einer Stange nachts und kacken dann halt da runter von der Stange und da ist halt direkt unter der Stange ist eben so ein Kackbrett normalerweise und das Kackbrett mache ich eben in eine Kiste, damit sie auf dem Brett nicht direkt Kontakt zu dem Brett haben können. Dann hält einfach der Deep Litter länger, ja, wenn die nicht alle Kacke in diesen.
Oh, das heißt, dass du den Morgenschiss aufhebst.
Genau. So den Nacht- und Morgenschiss, den kann ich rausnehmen dann, ja, und das mache ich in diese Kackkiste.
Nee, nicht kann ich, muss ich.
Muss ich natürlich, ja klar.
Kannst du das bei
Nee, was heißt, muss ich? Muss ich nicht zwingend, weil das ist ja in der Kiste, gell? Also können die ja nicht drauf. Von daher muss ich das jetzt nicht zwingend jeden Tag machen. Es fängt natürlich an zu stinken, ist natürlich nicht so schön, aber ist jetzt nicht ein massives Hygieneproblem, wenn ich es nicht jeden Tag mache. Aber werde ich natürlich machen, weil ist ja nicht schön.
Und kannst du das bei Nachbarn zum Düngen verwenden?
Das werde ich natürlich bei den Nachbarn zur. Mal gucken. Mein Nachbar hat mich gestern wieder ranzitiert. Ich war gestern bei ihr, um ihr erzählen zu lassen, was ich da anders machen muss bei meinen Pflanzen, dass das so nicht geht, dass ich nicht einfach Brombeere wachsen lassen kann, weil was willst du denn mit Brombeere? Brombeere ist doch,
Essen.
Hat doch nur Stacheln und habe ich es auch gesagt, ja, Obst. Ja, aber also dann, das geht nicht an deinem Zaun, das wächst ja alles zu mir rüber. Ich so, wo wächst dann was zu dir rüber? Ja, das muss ja, das kann ja gar nicht woanders hinwachsen. Das braucht ja Platz. Es wächst dann zu mir rüber. Ja, es wächst doch aber gar nicht zu dir rüber. Zeig mir doch mal einen Ast oder eine Ranke, die zu dir rüber wächst. Tut's nicht. Naja, so auf dem Niveau, ja, sehr schön.
Wie mach's schön. Ach hey, ja. Das möchte man ja gar nicht.
Ja, ich meine, die Brombeere habe ich ja da im Endeffekt hauptsächlich hingesetzt, um sie zu ärgern, muss ich ja gestehen, aber weil ich ja wusste, dass ich das zur Weißglut treibt, aber naja.
Läuft.
Läuft, genau. Voll angebissen.
Erntest du eigentlich dieses Jahr wieder so viel und kochst ein und...
Nicht wahnsinnig. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich muss jetzt die nächsten Tage mal Kirschlorbeer beernten, obwohl da die Vögel schon ziemlich gewütet haben. Ich habe nicht wahnsinnig viel Marmeladen gemacht dieses Jahr. Vielleicht so, ja, vielleicht so 10 verschiedene oder so. 8 verschiedene. Also nicht viel. Viel. Ich habe jetzt die Tage gerade.
Was machst du mit den restlichen Früchten? Also letztes Jahr hast du ja hunderte
gegessen. Wir haben viel gegessen dieses Jahr.
Oh, okay.
Ich warte momentan auf die letzte Apfelernte. Unser Apfelbaum ist ja umgefallen, weil er morsch ist. Und er hat aber noch Verbindung zur Wurzel. Und ich habe ihn jetzt so abgestützt und warte eben noch, dass die Äpfel noch reif werden. Und da werde ich eine letzte Apfelmarmelade mit unseren Äpfeln machen. Und dann habe ich jetzt neulich habe ich den Lucius zur da hatten sie Sturm im Wald und dann müssen die in so eine Nothütte, das ist so ein Gemeindehaus, gell, im Nachbarort. Und da war so ein Zierapfel davor, der sehr wohlschmeckende Äpfel hatte. Also so selbst, also Zierapfel ist ja oft das Problem, dass es sehr bitter ist, gell? Was in der Marmelade nicht zwingend was machen muss, aber also zum Teil kommt es schon durch. Und der war aber nicht bitter, der war nur relativ sauer. Und da habe ich eine sehr wohlschmeckende, saure Apfelmarmelade gemacht, die ich dann zum Teil noch mit Brombeeren gemischt habe. Die
aber
ich,
Brombeeren? Achso, Entschuldigung.
Ja, genau. Die Brombeeren habe ich übrigens auf dem Golfplatz in Dreieich gesammelt, als ich dort Brom genommen habe. Und
ich stelle mir gerade vor, wie du da quer übers Grün läufst und irgendwas ausbuddelst.
War das dieser Golfplatz, wo du die Gänse gejagt hast mit diesem Golfkart?
Ja, genau. Richtig. Da hatte ich einen Golfkart zur Verfügung und bin da durfte halt auch damit durch die Gegend schüren. Und habe dann so mit so einem Handbohrer, also mit so diesem, den der Stefan auch kennt, mit dem großen Hammer, mit dem großen, lustigen Clownshammer, habe ich den halt ihr Green punktiert, was Leute, die nicht eingeweiht sind, wirklich verstörend finden. Weil das halt total heilig ist. Und da kommt halt so ein Flegel und macht ein Loch ins Green.
Heizt die Enten um und
ja, genau.
Ja.
Ja, aufs Green bin ich natürlich nicht gefahren mit dem Golfkart, klar, da darf ich nicht drauf, aber
aber du läufst hin und gräbst mal ein Loch, also ist schon fies.
Genau, mach ein Loch rein. Ja, aber was die halt nicht wussten, war, dass das ja eh alles wegkommt, weil das neu gestaltet wird und so. Und deswegen,
ach so,
ich war da nicht zum Spaß. Also. Ja, das war das. Und da wuchsen auch, es war ein großer Spaß, da war ich 2 Tage. Und da wuchsen noch viele Brombeeren und die waren gerade reif. Und da dachte ich, ach komm, nehme ich mit.
Ja, ist gut.
Ja, habe ich das gemacht.
Habt ihr schon mal Golf gespielt?
Leider nicht.
Ich war mal auf einer Driving Range.
Es hat mich angefixt, ja, also weil das ist schon ziemlich geil. Also es ist halt auch ein sehr schöner Golfplatz, muss man echt sagen. Wir haben ja auch einen hier in der Gegend, der ist nicht halb so schön. Das ist halt eine wunderschöne Parkanlage. Und das Spiel an sich, also das, ich glaube, dem könnte ich schon was abgewinnen. Aber ich habe selbst noch richtig Golf gespielt und nie, nur so Minigolf. Mhm. Du hast schon richtig, Bob. Driving Range?
Nee, du brauchst ja eine Platzreife, um wirklich auf den Platz zu dürfen. Wir waren auf so einem Putting Green, wo du halt Einlochen üben kannst. Und da merkt man erstmal, dass das nicht so einfach ist, wie es im Computer sich spielt. Weil im Computer kannst du halt irgendwie die Kamera da so lustig verstellen und dann feststellen, ah ja, okay, das geht da rum und so. Und dann zeigt er dir noch so Hilfslinien an und Kram. Dann stehst du da in der Real World und haust das Ding so und denkst dir, ja, das sind 1,80 Meter bis darüber.
Dann, genau, zack, und hier kannst du schon froh sein, wenn du den Ball überhaupt triffst.
Ja, nee, ich meine jetzt beim Einlochen halt so, ja, das kriegst du schon noch hin, das kennt man ja vom Minigolf, ja, dann schlägst du das Ding so, aber dann fängt der halt an, auf dem Rasen halt lustig Kurven zu laufen, weil das halt nicht eben ist. Und sich da vorher hinzulegen und das anzugucken, wie schief ist es denn, in welche Richtung? Und dann ändert das die Schiefheit im hinteren Bereich nochmal in die andere Richtung und dann fängt das Ding so an, so S-Kurven zu laufen. Und wie berechnest du das jetzt vor? Das ist dann halt irgendwie Zufall, wenn du das als Anfänger machst. Aber viel interessanter fand ich tatsächlich Driving Range, also Abschlag üben. da so stehst und die Dinger versuchst halt einfach mal diesen Schwung halbwegs richtig hinzukriegen und das Ding mal mehr als 20 Meter weit zu hauen. War lustig, aber habe ich tatsächlich nur ein oder zweimal gemacht.
Ich habe auch ein Firmen-Event gemacht. Da war das irgendwie Teil des Tages-Nachmittags-Programms oder sonst irgendwas. Und dann stehst du da und haust auf diesen Ball und der hüpft halt einfach direkt vor dir hoch und fällt neben dir wieder runter oder keine Ahnung. So, jetzt, oh, den hast du gut getroffen. Bock, kriegst du einen Kopf. Hä? Kann doch wohl nicht sein. Also
ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit dann doch irgendwann Golfer sind. Weil das ist schon auch irgendwo, natürlich ist es auch Angeberei und sowas, aber es ist schon auch irgendwo ein Nerdsport, gell? Also,
ja, Arbeitskollegen von mir haben jetzt angefangen, Golf zu spielen und da Stunden zu nehmen für eine Platzreife. Und die sind auch total begeistert. Also ich hatte ihn vorher gefragt, so, ja, hast du Lust mitzumachen, aber ich habe im Moment genug Hobbys. Da kann ich jetzt nicht noch was anfangen. Aber das muss echt sehr unterhaltsam sein. Ja. Ich wollte also, auch überreden, dass sie einen Podcast anfangen, so hier Golfen lernen, aber haben sie irgendwie nicht hingekriegt. Sonst hätte ich jetzt für die Werbung machen können, aber so.
Curling-Vereine haben öfter mal irgendwie so, also das habe ich jetzt in verschiedenen, also es gibt es in Deutschland irgendwie ein, zwei Mal und in Frankreich habe ich das auch mal erlebt, dass Curling-Vereine irgendwie mit Golf-Sachen zusammen sind. Vielleicht sind es dieselben Leute, im Sommer spielen sie Golf und im Winter spielen sie Curling oder irgendwie so, dass sich das so ergänzt, weil es so Saisonsportarten sind, keine Ahnung. Oder weil beides teuer ist. Für das eine brauchst du einen riesigen Platz, für das andere brauchst du eine eisgekühlte Halle. Ist beides teuer zu unterhalten. Und das führte dazu, dass ich gelegentlich auf Curling-Turnieren war, wo dann so im Rahmen eines Curling-Turniers mit einem ganzen verlängerten Wochenende ist dann in der Regel irgendwie an einem Abend so ein gemeinsamer Empfang oder so ein Bankettabend oder sowas dabei. Und das war dann immer irgendwie in dem Restaurant auf dem Golfplatz oder so. So, dass ich ein paar Mal in solchen Etablissements dann war und ich kam mir so vor, als war ich auf dem Golfplatz, aber ich habe natürlich keinen Schläger in die Hand genommen, aber überall standen so Trophäen in so Schränken und alles drehte sich um Golf in diesen Etablissements also in, und das
sowas
Essen war sehr
regelmäßig
gut.
Tatsächlich. Weil bei uns gibt es, wie gesagt, gibt es ja einen Golfplatz so hinterm nächsten Ort, so in Richtung meiner Eltern. Mhm. Und da feiert mein Vater regelmäßig seinen Geburtstag, also in den letzten Jahren
nicht
immer. Haben halt einmal im Jahr sind wir dann da in dem Golfclub zum Essen. Ist auch sehr schön. Mit so Blick.
Aber er spielt nicht selber
über den Golfplatz. Oder? Nee, überhaupt nicht. Oh Gott, mein Vater ist überhaupt nicht der Typ dafür. Der ist Tennisspieler.
Ja, aber spielt er immer noch Tennis?
Ja, wie verrückt. Der ist jetzt fast 80 und der, also ich habe dieses Jahr, glaube ich, zwei oder dreimal mit ihnen gespielt, weil ihre Doppelpartnerin nicht konnte. Mhm. Und das war sehr unterhaltsam, weil mein Vater eben wirklich, der rennt wie ein junger Mann. Also es ist wirklich Wahnsinn. Er rennt fast jeden Ball mit seinen knapp 80. Und meine Mutter läuft nicht ganz so viel, aber spielt dafür sehr sauber. Und dann haben sie noch so eine über 80-jährige ältere Dame, die überhaupt nicht läuft. Aber wenn der Ball zu ihr kommt, macht sie so gemeine Schläge. Es ist wirklich fies. Also es ist grauenhaft. Man muss versuchen, an ihr vorbeizuspielen. Und das hat große Freude gemacht. Also wir haben dann, erst habe ich mit meiner Mutter gespielt, gegen meinen Vater und die, also gegen die beiden 80-Jährigen im Endeffekt. Da war es ziemlich ausgeglichen. Und dann habe ich mit der alten Dame gespielt und das war auch sehr lustig. Weil ich halt nicht so wahnsinnig gut bin, aber ich renne halt auch.
Mhm. Du bist dann auch verbissen, oder?
Ja, total verbissen, klar. Und es hat große Freude, mit den alten Asseln Tennis zu spielen. Ja, genau, was ich noch zum Golfen erzählen wollte, ich bin dann zum Teil auch mit einem der Angestellten, ich sag natürlich jetzt nicht welchen, um den nicht zu diskreditieren, bin ich mit dem Golfcart durch die Gegend gefahren. Und da ist eine
ich
Stelle,
war jetzt noch
eine
bei
Bahn.
Dem Geburtstag von deinem Vater und dachte mir so,
nee.
Geil, erst ins Restaurant und dann betrunken über den Golfplatz heizen. Yeah!
Das klingt für mich. Nee, da wo ich die Wohnung genommen habe. Ja. Und da ist halt eine Bahn, die über einen Teich geht, über einen Weiher. Da musst du über den Weiher drüber schlagen.
Oh Gott.
Und da kamen wir gerade von oben gefahren
also praktisch von der anderen Seite und haben gesehen, dass von der anderen Seite eben gerade, ich glaube, drei Damen versuchen da über diesen Weiher zu spielen und die eine hatte gerade einmal den Weiher geschlagen. Ja? Und da habe ich dann gefragt, so, ja, und was ungefähr, was ist jetzt? Muss ich jetzt den Ball raus? Und so, nee, kriegt halt einen Strafpunkt und keine Ahnung, einen neuen Ball und so. Aber das kann sie eigentlich auch gleich vergessen, die können eigentlich auch gleich drüben weiterspielen, weil das schafft die eh nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, können die nicht auch über den Weg spielen? Weil da geht halt um den Weiher, geht in so einem Bogen,
ja,
geht so ein Schotterweg, aber eben nur so ein Fußweg, also der ist vielleicht 2 Meter breit oder so, höchstens. Und da habe ich gemeint, ja, nee, das macht man nicht. Ja, also so ungefähr, es geht nicht und es ist nicht sinnvoll. Und dann kam die nächste Frau dran und die macht genau das. Die spielt, ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber die hat genau über diesen Weg gespielt und hat sie einen Schuss, dann lag der praktisch neben dem Weiher auf dem Weg und dann von da weiter, also die hat mit 2 Schlägen, hat die es über, beziehungsweise um diesen Weiher geschafft. Also total genial, aber ich glaube, es war tatsächlich Zufall. Und er war auch ein bisschen, also ihm sind seine abfälligen Bemerkungen ein bisschen im Hals stecken geblieben. Das schaffen die eh nicht. Da hat er überhaupt gesagt, so ist mir bei irgendjemandem vorbeigefahren, da hat er gemeint, und so ganz freundlich, so den, ja, und hier ein bisschen Smalltalk und dann so, ich weiß nicht, was der hier will, wenn ich so will, was, wenn der so, wenn ich so scheiße Golf spielen würde, dann würde ich nicht hierher kommen. Okay.
Okay, ja, gut.
Ja, ich weiß nicht, also das muss ich auch sagen, also der Umgang mit, also ist mir an mehreren Stellen aufgefallen, ich habe da mehrere Leute kennengelernt. Also der Umgang ist komisch miteinander, weil die halt vornherum alle total freundlich und hintenrum alle total ätzend sind. Also so richtig abfällig. Mehrere Leute, ich dachte so, hä? Das habe ich im Tennisclub noch nie so erlebt oder bei irgendwelchen anderen Sportarten.
Die sind alle nicht so ausgeglichen. Das heißt doch immer, haben sie noch Sex oder spielen sie schon Golf?
Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also überhaupt nicht wertschätzend. Gar nicht.
Das ist ja ein bisschen
so, wenn ich das mit meinen Erfahrungen auf der Skateranlage vergleiche, ist ganz anders. Weil da denkt man ja eigentlich immer, ja, die sind so gut und die sind so abfällig gegen alle, die nichts können. Das deckt sich gar nicht mit meiner Erfahrung. Ja, total. Und auch total nett und wertschätzend. Also,
ja. Außer du bist in Frankfurt auf der Skateranlage am Hafenpark und du bist ein Kind mit oder ein Eltern von einem Kind.
Stehst im Weg rum.
Mit einem, wie heißen die, Scooter, diese Kick, diese Roller.
Mhm.
Ja. Das ist irgendwie so eine Invasion von Kickboard, nee, das ist das falsche Wort, diese komischen Klapproller mit dieser Lenkstange vorne. 6-jährige Kinder, die da irgendwie auf der Skateboardanlage sich rumtrollen und dann regelmäßig von irgendwelchen Pro-Skatern über den Haufen geheizt werden, weil sie halt dumm in der Gegend rumfallen. Und dann sind natürlich laut den Eltern immer die Skater schuld, diese randalemäßig da ihr armes kleines Dreckbratzen über den Haufen gefahren haben, was da eigentlich gar nicht hätte sein sollen, weil das A für das Alter nicht verboten ist und B da diese Roller nicht fahren dürfen und sich das Kind an keine der Regeln gehalten hat. Und da gibt's dann
ja gut, man muss allerdings aber schon sagen, dass man die Regeln, ja, das ist klar, ja, also wenn die sich nicht an die Regeln halten, was sie nicht können in dem Alter, ist klar, aber auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, die Geräte, mit denen diese Bahnen benutzt werden, die haben sich halt über die Jahre auch gewandelt und das sind halt vielleicht jetzt auch die Roller oder bald die Roller, gell? Oder ist halt eins der Geräte, was da benutzt wird. Es sind halt nicht nur Skateboards und dann die Rollerblades und so, sondern die nächste Generation fährt halt Roller auf den Dingern. Also, ja. Aber klar, wenn sie im Weg rumstehen und sich nicht an die Verkehrsregeln halten, ist natürlich scheiße. Keine Frage.
Naja, also sind mittlerweile große Schilder aufgestellt, die das explizit reglementieren und es hört aber nicht auf. Es gibt dann immer wieder irgendwelche Eltern, die der Meinung sind, mein Drecksprallagen, der nichts kann, muss da jetzt trotzdem in der Gegend rumrollen. Und dann kommt halt so ein Typ da durch die Halfpipe geschossen und fliegt da irgendwie 5 Meter hoch, landet wieder und genau da, wo er landet, sitzt dann halt dieser Pflegel rum und dann wird er halt platt gelandet und dann war's das. Ja.
Ja gut, aber in der Bahn rumsitzen, das ist ja auch bei jedem
Snowboarder
so, das ist ja das Nervige.
Ja, wenn die halt zu jung sind, um Gefahr und sinnvolle Regeln zu verstehen und dann auch durchzuhalten, dann hören sie halt auch nicht hin. Also das ist halt, ja.
Ja, ich glaube, wenn du so ein Ding hast und mit dem richtig umgehen kannst und deine Kunststückchen machen kannst, dann sagt auch keiner was, wenn du da nicht im Weg rumfällst. Aber
auf der eigentlich eine Gefahr sagen, bist. Wenn die so früh anfangen damit, dann können die mal richtig gut werden. Ja? Also jetzt der Advocat des Diaboli.
Naja. Ja, also ich meine, es ist halt immer so die Frage, ne? dann arbeiten halt irgendwie so Skater, die ja in der Stadt, sagen wir mal, irgendwie anwesend sind, aber halt irgendwie auch ein Stück weit immer irgendwie weggeschoben werden, so nach dem Motto, hier wollen wir euch nicht haben, da wollen wir euch nicht haben und so weiter. Und dann kommt die Stadt irgendwann und sagt, okay, wir bauen euch jetzt mal einen Skaterpark, damit ihr was habt, wo ihr hin könnt. Und arbeitet dann auch mit denen zusammen und überlegt sich, was muss da gebaut werden, wie muss das aussehen, was sind die Hindernisse, wie kann man das machen. Und dann wird da entsprechend zusammengearbeitet und dann gibt es einen Skaterpark, der explizit von der Stadt so dafür gedacht ist, so die Skater von der Hauptwache bitte jetzt dann vielleicht mal da fahren. Und dann wird das überrannt von irgendwelchen Vierjährigen mit Dings, die, ja.
Ja, das ist natürlich voll ätzend.
Ja, kann man dann den Unmut verstehen.
Ja, absolut.
Gut, ja, haben wir, wie sind wir da hingekommen jetzt? Über Golf, über Bohrungen im Grünen, über Brombeeren. Das kann man nicht mehr nachvollziehen.
Die Brombeeren sind da hingekommen, ja.
Vielleicht erregt das den einen oder anderen. Oder?
Ja? Eine Melonenmarmelade habe ich übrigens noch gemacht.
Hast du Melonen?
Mit Melonen Garten? Aus dem eigenen Garten oder was?
Nee, ich hatte einfach einen Rest. Also ich hatte eine Melone gekauft und wir haben doch so ein 0-Grad-Fach. Und da halten sich halt Früchte ewig. Und ich weiß nicht, wann ich die gekauft habe, vielleicht vor 2 Wochen oder so.
Vor 3 Jahren.
Ganz so lange nicht, aber also die war halt nur noch eine halbe Wassermelone. Das
ist ewig normalerweise gesagt.
Ja, aber eine halbe Wassermelone. Wie lange hält normalerweise eine halbe Wassermelone? Ein Tag oder so? Im Kühlschrank vielleicht ein bisschen länger. Und die war halt jetzt ein paar Wochen da im Kühlschrank. Und ich habe ein Viertel der Wassermelone habe ich noch gegessen. Und das konnte man auch echt noch essen. Also war wirklich noch so. Mhm. Aber ich habe so gemerkt, so, also erstens hat es die Textur nicht mehr ganz. Also es ist nicht so, dass es lappig war oder modrig oder so. Aber es war irgendwie so nicht mehr so ganz knackig.
Madel und klar, also rein.
Und, ja genau, oder Wodka. Es war jetzt ja auch kalt draußen und es ist irgendwie nicht mehr Melonenzeit. Also es fühlte sich irgendwie nicht richtig an, so Wassermelonen in großen Mengen so zum Netflix-Bingen zu schauen. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, die koche ich jetzt mal ein und habe noch ein paar Minzblätter dazu geworfen aus dem Garten. Und jetzt habe ich so eine Minz-Melonen-Marmelade. Es sind nur 4 Gläser geworden, aber also 4 ganz kleine Gläser.
Nur 4 Gläser. Ich glaube, das ist die Menge, die wir in 2 Jahren essen würden.
Ja, nee, ich habe ja ganz kleine Gläser. Ich mache das ja absichtlich. Damit ich mehrere offen haben kann, mache ich nur ganz kleine Gläser.
Wo kriegst du so kleine Gläser her?
Internetversandhandel. Da kauft man dann mal 200 kleine Gläser oder mittlerweile halt dann vielleicht auch 800, ich weiß es nicht. Ich habe sehr viele so kleine Gläser schon gekauft.
Hier steht auch alles voll davon.
Ist doch gut.
Kleine Gläser sammelt meine Frau auch reichlich.
Ja, ich fand es so schön, ich habe auch eine Zeit lang so gesammelt, aber ich fand es dann auch schön, wenn man die bestellt, die kosten ja nicht viel, dass die alle gleich aussehen und alle so einen Deckel haben, die miteinander. Also selbst, ich habe ja 3 verschiedene Größen, aber ich benutze mittlerweile nur noch die ganz kleinen Gläser. Mhm. Aber selbst wenn ich die großen Gläser benutze, passen da, es ist nur eine Art von Deckel.
Ja,
das ist halt gut. Sehr praktisch, gell? Also du musst nicht nach Deckel suchen, sondern es passt immer der Deckel.
Und hast du so Plopp-Deckel oder diese mit so Gummis dazwischen und so?
Nee, so ein ganz normaler Plopp-Deckel.
Und hast du so einen Einkochtopf?
Nee, musst du da nicht. Ich koche die Marmelade im Topf und also im Endeffekt, wenn man es banal nimmt, ich koche den Saft oder die Früchte, je nachdem. Dann kommt der Gelierzucker dazu oder Zucker und Geliermittel, ja, wie man auch immer will. Mhm. Und dann kocht man es eine kurze Zeit und in der Zwischenzeit, während es kocht, erhitze ich Wasser im Wasserkocher und koche alle Gläser und Deckel, die ich habe, einmal aus, damit da eben auch keine Keime drin sind.
Ja.
Und dann kommt die Marmelade rein. Und dann drehe ich den Deckel drauf und drehe die Gläser auf den Kopf. Und dann erstarren sie über Nacht. Das ist alles total banal eigentlich.
Okay.
Genau. Und das Einzige, worüber man sich Gedanken machen muss, ist, wie kombiniere ich die Früchte oder vielleicht auch so Gewürze oder Kräuter und entsafte ich das Zeug vorher? Also ich habe so einen Entsafter, so einen Heißentsafter. Oder haue ich die ganze Frucht rein und püriere sie? Das ist, ja.
Okay. Ich habe letztes Jahr irgendwas eingekocht, halt keine Früchte, sondern hier rote Beete habe ich gekocht und
Leberwurst?
Nee, Leberwurst nicht. Was habe ich denn? Die habe ich doch auch irgendwas mitgebracht. Ach, hier die Brühe und so. Die habe ich dann halt in diese Dinger gestürzt und die dann aber nochmal, weiß ich nicht, 10 Minuten gekocht und dann erst rausgeholt.
Aber warum?
Weil ich das irgendwo so gelesen habe, dass man das so machen soll.
Also bei so Weggläsern kenne ich das.
Ja, genau, das waren halt so Weggläser.
Das stimmt, das waren auch so, ich kann mich jetzt nur an das, an diese Fleischmarmelade, die du mir mitgebracht hast.
Oh ja, Bacon Jam, ja, genau.
Oh, das war so gut. Könnte ich mich reinlegen.
Guter Hinweis.
Genau, bei diesen Weggläsern, da musst du das machen, glaube ich, ja, weil das sonst nicht dicht wird. Weil das sonst nicht
ranzig irgendwie. Ja, dann habe ich das deswegen eingekocht, ja.
Ja. Nö, aber so Plopgläser sind ja total noob-freundlich.
Okay. Bacon Jam. Oh, das könnte ich mal machen.
Das war so geil.
Ja, bring ich dir auch eins mit, Bob.
I like.
So, jetzt aber raus hier.
Ja, genau. Das sollte jetzt dafür, dass wir bei der Kategorie Weiteres eigentlich nichts stehen hatten.
Nichts hatten.
Dort sollte
eine Stunde weitergelabert.
Den ein oder anderen Programmpunkt ergeben haben. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel du da jetzt draus machen wirst.
Eine rausplaudern.
Rausplaudern, sehr geil.
Seit einer halben Stunde rausplaudern.
Seit einer halben Stunde rausplaudern, genau. Also dann bitte die Kommentare wie immer auf sneakpod.de und damit sind wir dann jetzt raus. Tschüss.
Tschüss.